Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Enthalten solche Texte eine enorm wichtige Botschaft? Folgende: Ist Jesus Sieger über diesen Gipfel satanischer Macht, dann ist er auch allen anderen Stufen und Graden unterhalb dieses Gipfels gewachsen. Dann dürfen wir auch bei seelischer Zerrissenheit durch Süchte, familiären Zusammenbruch oder berufliche Überforderung in anderen Lebenskrisen hoffen. Das heißt, wenn du mit scheinbar unüberwindbaren Problemen konfrontiert bist, dann ist dieser Text keine Belastung, sondern er ist eine Quelle der Hoffnung. Weil du erkennen darfst, Jesus ist stärker. Er ist größer. Er ist der Sieger. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und damit kommen wir aber auch schon zur zweiten Spannung, zur eigentlichen Spannung des Textes. Und zwar, wir haben ja in dem Text drin, im Bibeltext, also zurück noch kurz, also das ist einfach dieser Bibeltext hat ja beides drin. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Die Spannung zwischen ich glaube und ich habe Unglauben. Der Vater bringt im Glauben den Sohn zu Jesus. Das ist so dieser Glaubenspart. Und dann auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass er am Zweifeln ist. Er kannte die ganze Geschichte. Er kannte, wie hoffnungslos die Situation aussah, wie schwierig es war mit dem Sohn, wie lange das schon gedauert hat. Das ist dann die zweite Seite, die Seite des Zweifels. Und diese Spannung, das ist eben etwas, ich denke, wo ich mich zumindest damit identifizieren kann und wahrscheinlich ihr auch. Das ist Glaube im Alltag. Ja, wir erleben Gott auf der einen Seite, er spricht zu uns, er tut etwas in unserem Leben. Wir sagen, jawohl, ich glaube. Und dann sind aber auch die Situationen, die Nöte, die Prüfungen, was auch immer, wo wir merken, ich glaube ja, aber ich bin nicht zweifelsfrei. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Gott und wie er in dieser Situation jetzt eingreifen und handeln wird. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In dieser Spannung stehen wir immer wieder. Und das Fazit von letzter Woche war ja dann, das Wunderbare ist, dass Jesus nicht beschränkt ist darauf, dass er Menschen vorfinden muss, die 100% glauben und ohne irgendwo Zweifel sind, sondern dass er dieses eine Fünkchen an einer anderen Stelle, die anderen Evangelien schreiben ja auch über diesen Text, da ist dann dieses mit dem, wenn man einen Glauben hat wie ein Samenkorn, ja, oder wie ein Sandkorn, dann kann das schon Berge versetzen. Also Jesus nimmt diesen Funken, den wir haben, und er kann Großes tun. Also er setzt nicht voraus. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben. Das ist mein Wunsch fürs nächste Jahr und darum gehen wir jetzt weiter. Dass wir sagen, ja, es reicht super wenig Glauben zu haben. Nein, unser Glaube soll ja wachsen. Unser Vertrauen in Gott soll wachsen. Dass die Zweifelsseite immer mehr abnimmt und die Glaubensseite zunimmt. Ich denke, das ist ein gutes Ziel, oder? Dass man sich das setzt. Und aus dem Grund möchte ich mit euch fünf Faktoren ansehen aus diesem Text heraus, die das Vertrauen in Jesus stärken. Okay? Ich habe das sogar im Infozettel, wenn jemand gern mitschreibt, sind fünf Zeilen, da könnt ihr das dann einfach eintragen und Notizen dazu machen, wenn ihr möchtet. Lasst uns einfach gleich mal mit dem ersten Faktor für wachsenden Glauben anfangen. Der erste Faktor, danke Ali, Jesus aufsuchen. Ganz trivial, aber ganz wichtig. Vor circa einer Woche hat jemand uns eine 3-Sterne-Wertung auf Google gegeben, ist okay, ja, mit den Worten, ich bin kein Christ. Das verstehe ich, dass man da 3 Sterne gibt, weil ja, ist schön, dass ihr da seid als Kirche, aber ich bin kein Christ, also eigentlich geht es mir nichts, also zumindest war es empfinden, vielleicht so, geht es mir jetzt nichts an oder so, macht nichts. Meine Antwort lautete dann, wir heißen Sie trotzdem willkommen, um mehr über den Glauben an Jesus zu erfahren. Ja? Und Ähnliches finden wir ja auch bei diesem Mann in der Geschichte. Der hätte wahrscheinlich nicht gesagt, ich bin ein Jesus-Nachfolger, aber ich habe von diesem Jesus gehört Und dieser Jesus, der kann scheinbar auch Menschen freimachen, er kann Menschen heilen. Und mein Sohn, er hat wirklich ein gravierendes Problem. Und darum gehe ich da mal hin. Ich suche diesen Jesus mal auf. Und das ist schon ein Game Changer. Das verändert total die Situation, weil es die Möglichkeit eröffnet, dass Jesus eingreifen kann ins Leben dieses Mannes und dass aus einem vielleicht ganz, ganz winzigen Glauben großer Glaube wird, ein Vertrauen in Jesus und das, was er tut. Und du machst genau das Gleiche jetzt gerade. Du suchst Jesus auf, weil du könntest auch zu Hause liegen im Bett. Du könntest frühstücken, du könntest im Wald spazieren gehen. Alles Mögliche könntest du tun, aber du bist hier. Du suchst Jesus, möchtest von ihm hören. Und das ist eigentlich der beste Voraussetzung, der beste Startpunkt, um im Glauben zu wachsen, um zu erleben, dass das Vertrauen mehr wird in Jesus. Das ist einmal der erste Faktor, ganz kurz und prägnant. Zweiter Faktor, jetzt haben wir beide gleichzeitig Druck, genau. Jetzt haben wir wieder beide, Ali, mach du einfach. Jesus begegnen. Das ist jetzt der größte Punkt, die anderen sind wieder kurz. Aber hier wird es so richtig herausfordernd. Weil dieser Mann, er kommt zu Jesus und Jesus aufsuchen ist das eine, aber das andere ist ihm dann zu begegnen. Ein Gespräch, in den Dialog zu treten sozusagen mit ihm. Was ist die Schwierigkeit dabei? Jesus wird nicht nur sagen, was du hören willst, sondern er wird dir auch Wahrheiten zusprechen, die wichtig sind für dich. Das hat zum einen damit zu tun, dass Jesus selbst die Wahrheit ist. Er ist die Wahrheit in Person. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das heißt, er ist Wahrheit in Person. Und das Zweite ist, er liebt dich. Und wenn dich jemand liebt, dann wird er dir die Wahrheit sagen, auch wenn sie manchmal wehtut. Er wird es in Liebe sagen, aber er wird dir die Wahrheit sagen. Und das passiert hier nämlich auch. Zum Beispiel Vers 19, die Jünger haben auch so einiges sich anhören müssen und die Umstehenden, wir wissen nicht ganz genau, hat Jesus zu den Jüngern gesprochen oder hat er zur ganzen Menge gesprochen, als er dann eben sagt, was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Das ist schon hart, oder? Und dem Papa von diesem kranken Sohn, dem geht es nicht so viel anders. Jesus sagt, aber wenn du etwas kannst, hab Erbarmen mit uns, also sagt dieser Mann. Und dann, wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Also diese Begegnung ist schon einmal ein bisschen anders als einfach nur Jesus aufsuchen und alles ist happy kleppe und Jesus mach du einfach, sondern er konfrontiert auch. Und das ist die Herausforderung auch für uns. Sind wir bereit, Jesus nicht nur aufzusuchen, zu sagen, Jesus mach und passt schon, sondern Jesus wirklich zu begegnen und hinzuhören, bereit zu sein, hinzuhören, was will er eigentlich von mir, Jesus? Was sagt Jesus mir? Und wir haben ja Ende letzten Jahres eine Serie gehabt, Gottes Stimme hören. Und da haben wir gelernt, dass Gott auf ganz viele Arten und Weisen zu uns sprechen kann. Also das ist eine Riesenpalette, wie Gott spricht. Aber es hat sich auch herauskristallisiert, die primäre Quelle, von dem wir Gottes Reden empfangen, ist sein Wort, ist die Bibel, die uns auch hilft zu prüfen, was kommen an andere Nachrichten, stimmt das überein? So führt eigentlich kein Weg daran vorbei, wenn wir Jesus begegnen wollen, nicht nur aufsuchen, dass wir auch regelmäßig im Wort Gottes lesen. Und das Krasse ist, Silvia hat eine Studie, also eigentlich ein Video entdeckt, wo über eine Studie gesprochen wurde, die 2012 veröffentlicht wurde, wo es um genau das ging, um geistliches Wachstum, um Glaubenswachstum und Faktoren dafür. Und da hat sich dann herauskristallisiert etwas, das ganz interessant ist, und das möchte ich euch einfach mal, ich habe das übersetzt, möchte ich mal ein bisschen was vorlesen daraus. Für mehr als 8 Jahre hat das Zentrum für Beschäftigung mit der Bibel, wörtlich Center for Bible Engagement, das geistliche Leben von mehr als 100.000 Menschen, rund um den Globus erforscht. Also riesig, eine Menge an Menschen aus ganz vielen Ländern, allen Kontinenten. Die Erkenntnisse daraus zeigen, dass die Beschäftigung mit der Bibel an 4 oder mehr Tagen der Woche der mit Abstand stärkste Einflussfaktor für Glaubenswachstum ist. Okay, interessant. Die Definition der christlichen Forscher für Glaubenswachstum lautete wie folgt. Geistliches Wachstum bedeutet, weniger die Person zu sein, die ich vor meiner Entscheidung für Jesus war, und mehr so zu werden wie Christus in meinen Gedanken, in meinen Worten und in meinen Taten. Dann geht es weiter. Die Erkenntnisse umfassen unter anderem Folgendes. Wenn eine Person 4-mal pro Woche oder mehr in der Bibel liest, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, Versuchungen wie den folgenden zu erliegen, signifikant. Übermäßiges Trinken, Wutausbrüche, Lästern und Tratschen, Lügen, Pornografiekonsum, unkontrolliertes Geld ausgeben, Spielsucht und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit sinkt je nach Lebensbereich um 20-62%. Gottes Wort 4-mal, also noch weitere Erkenntnisse, Gottes Wort 4-mal oder mehr pro Woche zu empfangen, darüber nachzudenken und darauf zu reagieren, hat auch einen starken Einfluss auf das Denken einer Person. Gefühle von Einsamkeit, Bitterkeit, Negativität gegenüber anderen und sich selbst, Unvergebenheit, Entmutigung und Ängste reduzieren sich zwischen 14-40%. Solch eine Beschäftigung mit der Bibel hat auch proaktivere Christen zur Folge. Diese Menschen teilen viel wahrscheinlicher ihr Geld mit anderen. Also plus 218%, also sie teilen mehr als doppelt so wahrscheinlich Geld mit anderen, erzählen mehr von ihrem Glauben, plus 228%, und nehmen sich mehr Zeit, um andere im Glauben voranzubringen, plus 231%. Also immer so das Doppelte, ja, ungefähr. Und andere Organisationen wie die Willow Creek Association oder Lifeway Research vermelden übereinstimmende Erkenntnisse. Puh, krass, hm? Also für mich war ja das Überraschende, als ich das gehört habe, wir haben auch diese Lebegruppen momentan gestartet und so, und ich habe gesagt, hey Leute, wenn ihr es einmal die Woche schafft, ist schon der Wahnsinn und der Hammer. Stimmt auch irgendwo, weil wenn Gott in diese einen Sache so reinspricht in dein Leben, das Wort Gottes, haben wir festgestellt, es hat so eine Kraft, ja, da kann ein Reden kann so viel freisetzen, das ist wahr. Aber trotzdem ist es irgendwo, hat sich gezeigt, auf regelmäßiger Basis diese Begegnung mit Jesus 1, 2, 3-mal die Woche, selbst das dritte hat nur ganz wenig Veränderung gebracht, aber plötzlich ab dieser 4. so quasi 4 von 7, ja, das ist ja irgendwo so diese Kippe auch in einer Woche, 4 von 7, da ist es plötzlich explodiert, die Auswirkungen. Also da ist scheinbar wirklich so eine Art kritische Menge an Begegnung mit Jesus, an ihn ranlassen, an mich, auch die Wahrheiten seines Wortes, dass es ganz viel in mir bewegt. Das hat mich sehr überrascht. Das Zweite, was mich ein bisschen entmutigt hat, war Predigt. Ja? Wenn quasi die einzige Begegnung mit Wort Gottes bei dir ist, wenn jemand am Sonntag predigt, dann bewirkt es sehr, sehr wenig. Wenn du nicht selbst sozusagen dran anknüpfst und sagst, ich setze diese Begegnung mit Jesus fort während der Woche. Das ist ein bisschen demotivierend für die Prediger. Und darum kommt auch immer wieder, ja, diese Ermutigung, ja, weil es einfach wichtig ist. Und ich weiß, es ist immer wieder das Gleiche für die Pastoren. Irgendjemand hat mir jetzt immer gesagt, ja, warum immer wieder? Und ja, weil es umgesetzt werden muss. Ja. Wenn es alle machen würden, bräuchte ich nicht drüber reden. Und ich bitte euch jetzt, nicht das in den falschen Hals zu bekommen. Es geht hier jetzt nicht um Gesetzlichkeit. Es geht nicht um Pflichterfüllung, sondern es geht letztendlich um Begegnung mit Jesus. Es geht darum, dass er zu dir spricht, dass er das geschriebene Wort durch seinen Heiligen Geist lebendig macht. Ja, weil es ist ja mehr als nur Buchstaben, weil die Schriftgelehrten, mit denen hier gestritten wurde, die konnten alles auswendig. Aber Glaube war keiner da. Das heißt, es muss Wort und Geist sein. Es muss eine wirkliche Begegnung sein. Es muss Beziehung sein. Das ist das, worum es geht. Nicht um Gesetzlichkeit, nicht um Pflichterfüllung. Beziehung. Und so möchte ich dich nicht entmutigen, sondern ich möchte einfach in Liebe zusprechen und dir einfach auch sagen, du kannst Glaubenswachstum erleben. Und solche Studien sind eine Hilfe, weil sie uns zeigen, okay, es gibt Wege, wie ich mich auf den Weg setzen kann und etwas tun kann, um mehr zu empfangen von Gott. Ja. Ich sage nicht, dass dann auch prophetisch und andere Orten, wie Gott spricht, das wird sich alles dazufügen. Aber wir haben diese eine wunderbare Quelle, die er uns geschenkt hat, weil er uns erfrischen möchte, weil er dich erfrischen will. Und der einfachste Weg, das habe ich auch auf den Infozettel raufgegeben, der einfachste Weg, den wir irgendwo so immer empfehlen hier in der Gemeinde, ist dieses Andachtsbuch, Inspiration durch Gottes Wort. Hier ist unten das mit Bestellnummer sozusagen und das kriegst du in jeder Buchhandlung. Hol dir das, wenn du sagst, ich habe keinen Plan. Hier hast du einen Plan. Ja? Und schau, dass du es viermal die Woche schaffst. Und versuch nicht aufzuholen, wenn du mal Tag übersprungen hast, sondern mach am aktuellen Tag weiter. Aber versuch dieses 4 von 7, dieses, ja, das ist scheinbar wirklich ganz, ganz, und es dauert 15 Minuten in etwa. Und Gott wird zu dir sprechen und es wird Auswirkungen haben in deinem Leben, weil sein Wort ist lebendig und es bewirkt etwas. Also Jesus möchte nicht nur, dass wir ihn aufsuchen, sondern er möchte Begegnung mit uns, damit Glaube wachsen kann, damit dieses Vertrauen wächst. Und damit kommen wir auch zum dritten Faktor für wachsenden Glauben. Keine Sorge, die werden jetzt kürzer, diese Punkte. Das ist, klingt banal irgendwie so, aber jetzt ist dran, Glauben, so gut es halt geht. Und Glaube, es wird oft so heruntergeputzt, ja, was ist Glaube? Glaube ist irgendwie so theoretisch. Nein, Glaube ist eigentlich sehr praktisch. Jakobus schreibt in Kapitel 2, Glaube ohne Werke ist tot. Also Glaube ist was ganz, ganz Praktisches. Das heißt, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, dann heißt es, wenn ich Glauben habe, ich vertraue darauf, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten, dann ist das etwas Gutes. Dann möchte ich das tun, meinen Nächsten lieben. Und was bedeutet das dann? Es bedeutet, dass ich zum Beispiel nicht schlecht über andere rede. Es bedeutet, dass ich meine Interessen nicht als das Höchste hinstelle, sondern den anderen sehen möchte und so weiter. Also Glaube führt zu Taten, er ist immer ganz praktisch. Ganz, ganz praktisch. Hier berührt der Gummi den Asphalt. Also Glaube ist praktisch und das ist eigentlich gut. Sonst bleiben wir irgendwo in der Theorie. Aber da wächst dann etwas. Und da sind wir auch schon eigentlich beim nächsten Punkt, nämlich, es geht dann jetzt flott. Weil wenn du dann mit dem Glauben, den du hast und mit der Erkenntnis, das, was du erkannt hast, tust, was Gott von dir möchte, dann kannst du beobachten, was passiert in deinem Leben, im Leben von anderen Menschen. Und im Grunde war es so, dass der Vater der Geschichte auch nicht viel anderes getan hat. Er hatte so diesen Grundglauben, das reichte, um sich auf den Weg zu machen und seinen Sohn zu Jesus zu bringen. Vorher noch diese Begegnung. Oh wow, ja, ich habe irgendwie eine Begegnung. Und dann konnte er eigentlich nur noch zusehen und schauen, was Jesus tut. Und das war, glaube ich, schmerzhaft, weil obwohl Jesus da war, der große Heiler, liegt dieser Bub schon wieder am Boden und krampft. Und es war so krass, dass die Leute am Schluss dachten, jetzt ist er tot. Aber Jesus nimmt den Jungen, er richtet ihn auf und der Vater darf beobachten und sehen, wie er geheilt wird. Ich glaube, er musste nicht viel aufschreiben und dokumentieren, weil das war so ein lebensveränderndes Ereignis. Aber eine Schwierigkeit ist, dass wir oft Dinge erleben mit Gott und dann nicht mehr genau wissen, ja, wie war das? Und was war da? Und ich glaube, dass Gott nämlich so viel tut in unserer Gemeinde und auch in deinem Leben, und wir vergessen es dann oft. Also das ist wichtig, dass wir, wenn wir wollen, dass das Glaube wächst, dass der Zweifel abnimmt und der Glaube wächst, dass wir bewusster Dinge auch aufschreiben und dokumentieren und dann auch innehalten. Und wir wollen das auch als Gemeinde mehr tun, gerade im Gebetsdienst. Wir hatten letzte Woche ein Treffen, wo wir gesagt haben, wir wollen da mehr drauf achten, damit wir auch innehalten können und merken und auch sagen können, Leute, dies und jenes, es ist passiert, lasst uns Gott einfach Ehre geben, lasst uns Gott preisen dafür, weil ihm gebührt die Ehre, er tut Wunder, er wirkt unter uns. Und das geschieht, das kann nur geschehen, wenn wir erstens mal beobachten und dann aber auch festhalten, uns daran erinnern. Und das ist etwas, das wir ganz viel finden, auch gerade im ersten Teil der Bibel, dass Gott, dass quasi das erwähnt wird. Denkt daran, was Gott Gutes getan hat in eurem Leben. Wie Gott euch geführt hat, gerade das Volk Israel, wie er euch befreit hat aus der Sklaverei. Und genauso ist es das Gleiche auch, wir sind befreit durch Jesus aus der Sklaverei der Sünde. Er macht uns rein, er gibt uns ein neues Leben. Wir wollen es nie vergessen, was er getan hat in unserem Leben, wie er uns verändert hat, wie er uns zu sich gerufen hat und zu seinen Kindern gemacht hat. Das ist das größte Wunder, das geschehen kann in unserem Leben. Also Jesus begegnen, dann in diesem Glauben, den wir haben, tun, was er sagt und dann auch beobachten und dokumentieren, was er tut, um zu verhindern, dass wir es vergessen und vergessen auch ihm die Ehre zu geben. Und das führt mich auch schon zum fünften und letzten Faktor für wachsenden Glauben und da möchte ich nochmal die letzten beiden Verse unseres Abschnitts lesen, wo Jesus dann allein ist mit den Jüngern. Als Jesus später im Haus allein war, fragten ihn die Jünger, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Solche Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden, erwiderte Jesus. Bei vielen Bibeln ist hier ein Stern bei Gebet. Da steht dann in späteren Handschriften wurde Gebet und Fasten ergänzt. Aber die Bibel- und griechische Experten sind sich eigentlich recht sicher, dass der ursprüngliche Text ist Gebet ohne Fasten. Ja? Also das dürfte eine spätere Ergänzung sein. Und darum bleibe ich hier auch beim Gebet als ganz, ganz wichtigen Faktor. Was ist hier passiert? Wenn du das ganze Markus-Evangelium liest, wir sind im Kapitel 9, das heißt, ungefähr 2/3 des Markus-Evangeliums sind schon so quasi gelesen oder passiert. Wenn du das Ganze liest von Anfang an, dann wirst du feststellen, dass die Jünger bereits erfolgreich böse Geister austreiben konnten und erfolgreich Menschen geheilt haben. Und jetzt plötzlich klappt es nicht bei diesem einen Jungen. Und Jesus sagt, das geht nur durch Gebet. Und für mich ist hier der kritische Punkt, die Jünger fragen, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? In so mancher Bibel ist dieses wir auch kursiv geschrieben. Ich habe dann geschaut im Griechischen, ich sehe keine Zeichen, weil manchmal, wenn was kursiv geschrieben wird in der Bibel, dann ist es doppelt im Griechischen, dann steht wir ja, oder so. Aber es ist eigentlich nur einfach. Aber ich denke trotzdem, dass da in diesem wir was drinsteckt. Warum konnten wir es nicht? Gebet, sagt Jesus. Was bedeutet Gebet? Gebet bedeutet, dass wir verstanden haben, wir nicht. Er, durch uns, aber nicht wir. Das heißt, eigentlich ist Gebet nicht ein Wachstumsfaktor für Gebet, für Glauben, sondern eigentlich ist Gebet ein Ausdruck von Vertrauen, von Glauben. Dass wir wissen, es ist nicht unser Vermögen, es ist nicht unsere Stärke, sondern es ist Jesu Geist in uns, durch den Böses gehen muss, Krankheit weicht, Gott spricht durch uns und so weiter, all diese Wirkungen. Und Gebet bringt uns immer wieder an diesen Punkt, wo wir merken, er ist es, nicht wir. Er ist es, nicht wir. Ihm vertrauen wir. Ihm vertrauen wir. Und so wird indirekt Gebet zu einem Wachstumsfaktor für Glauben. Weil wenn wir erkannt haben, er ist es, der wirkt und wir beten zu ihm, dann werden Dinge geschehen. Weil Gebet nicht ohne Wirkung bleibt. Und dann geschieht etwas und wir merken und beobachten wieder und sehen, wow, Gott ist am Handeln. Und dann wird letztendlich unser Glaube doch wieder aufgebaut und gestärkt. Also es ist ein indirekter Mittel, aber es ist ganz wichtig, weil es uns zu dem Punkt führt, wo wir eben sehen, okay, es sind nicht wir. Und wir machen es uns ganz bewusst im Gebet. Also Gebetsarmut in meinem Leben zeigt mir, dass ich schon wieder viel zu viel selbst versuche, die Dinge zu richten und zu machen. Aber wenn das Gebet zunimmt, dann bin ich an einem guten Platz, weil ich merke, ich komme aus der Abhängigkeit. Es ist Jesus durch mich und er wirkt in mir und es ist seine Kraft, nicht meine Kraft. Und so möchte ich einfach nochmal kurz durchgehen, also Jesus aufsuchen, schön, dass du da bist, aber ihm auch begegnen, das ist wohl eine der größten Herausforderungen. Glauben, so gut es geht, beobachten, dokumentieren und im Gebet verankert bleiben. Und ich glaube, wenn wir das im Hinterkopf haben und umsetzen, dann wird sich etwas verändern. Dann wird dieser Glaubensanteil steigen und der Zweifelsanteil sinken. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich komme abschließend zur Praxis. Was kannst du tun in dieser Woche und darüber hinaus mit dieser Botschaft, die wir gerade gehört haben? Was kannst du tun? Ich habe zwei Dinge ganz geradeaus, sehr konkret. Okay? Das erste, wenn du noch nicht diese Begegnung viermal pro Woche plus hast mit Jesus durch sein Wort, dann, Ali, gib mir die Folie. Bitte, danke. Dann zieh los und hol dir dieses Andachtsbuch und just do it. Okay? Übrigens, Tipp auf den Infozettel, da ist ein Link. Wenn du Geldnot hast oder einfach warten musst, bis das Buch ankommt im Buchladen, dann kannst du auf eine Adresse gehen, die Tagesandacht, die eingescannte Seite im Grunde von diesem Andachtskalender ist täglich verfügbar online. Das heißt, du kannst eigentlich das jederzeit abrufen und diese Andacht eigentlich ohne dem Buch auch bekommen, was total super ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe gerade ja gesprochen, letzter Punkt war das Gebet. Ich möchte dich herzlich einladen, da haben wir auch eine Folie, komm doch zum Allianzgebetsabend am Mittwoch um 19 Uhr, Freikirche am Schlosspark, Adresse ist drauf, 19 Uhr. Und bring deinen Glauben, dein Vertrauen ganz praktisch zum Ausdruck. Das Dahingehen ist wirklich, mach es als Deklaration, ich bin hier, ich bin nicht der größte Beter, ich bin nicht der größte Glaubende. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, ja, in dem Motto, wollen wir dahingehen, aber sagen, ich glaube. Ich glaube an Gott und ich glaube an Gebet und darum bin ich hier und möchte mit Leuten aus anderen Gemeinden beten und wir wollen beten für Steyr. Wir wollen vertrauensvoll sagen, Gott, wirke du in unserer Stadt, wirke du in unseren Kirchen, wirke durch uns. Hier sind wir. Hier sind wir. Wir glauben, hilf unserem Unglauben. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du dich aufsuchen lässt, dass wir dir begegnen dürfen und dass du wirksam bist in unserem Leben. Du siehst unsere Kämpfe, unsere Zweifel. Herr, wir legen sie dir hin und wir laden dich ein, dass du unseren Glauben stärkst, dass wir mit dir unterwegs sind, dass wir auf dich hören, dass wir erleben dürfen, dass dieses Jahr ein besonderes Jahr wird. Weil wir erleben dürfen, wie du wirkst in unserem Leben, in unserer Gemeinde und dich letztendlich preisen und ehren werden für all das Gute, das du getan hast. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.